New Minds AI. Eure wöchentliche Dosis KI mit Jens und Max. Seid dabei, wenn wir die Zukunft erkunden.
Moin und willkommen zu einer neuen Folge des New Minds AI Podcast. Ein Podcast rund um das Thema KI, generative KI, gespickt mit spannenden Interviews rund um die ganze Welt der KI. Und heute habe ich wirklich jemanden sehr, sehr Interessantes mir eingeladen, und zwar den guten Nicolas Neubert. Und zwar ist der gute Nicolas bei Runway aktiv. Und bei LinkedIn steht Member of Creative Staff bei Runway, und er hat es aber gerade im Vorgespräch viel, viel spannender eigentlich beschrieben, und zwar das kreative Schweizer Messer, Taschenmesser bei Runway. Also erstmal willkommen, dass du hier bist, oder schön, dass du da bist, und danke, dass du dir Zeit nimmst, um heute ein bisschen über KI und Runway und die Zukunft der Videogenerierung auch zu sprechen. Cool, dass du da bist.
Ja, danke für die Einführung. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Lass uns einfach mal bei dir ein bisschen starten, bevor wir jetzt zu viel über Tools und andere Leute sprechen. Ich finde, was du so tust und wo es dich hin verschlagen hat, auch total spannend. Erzähl doch mal so ein bisschen, was du eigentlich so den ganzen Tag tust und wie es sich eigentlich in die Welt der KI so verschlagen hat. Weil abgesehen, dass du auch mal lange Zeit in Köln gewohnt hast, hast du ja trotzdem auch viel oder hat viel Kreativität deinen ganzen Lebensweg oder deinen Berufsweg ja schon begleitet. Wie sah das so aus und wie bist du jetzt am Ende des Tages dahin gekommen, wo du jetzt bist?
Ja, also ich meine, der Pfad hat definitiv nicht in KI-Wissenschaften angefangen. Ich war fast 10 Jahre quasi Product Designer. Die Reise hatte damals in Köln nach dem Studium begonnen. Ich würde sagen, ich war schon immer ein kreativer Mensch. Bin auch mit Kunst groß geworden, immer mit Kameras rumgespielt, ne? Das heißt, der Samen wurde sehr früh gepflanzt, das Kreative. Aber genau, nach dem Abi konnte man damit irgendwie nichts anfangen, deshalb hat man entschlossen, International Business zu studieren. Hatte dann aber zum Glück die richtigen Mentoren sehr früh quasi in meiner Karriere, die gesagt haben, hey, bist du sicher, dass Consulting das Wahre ist für dich? Willst nicht eher in die kreative Schiene gehen? Und so hat quasi eigentlich die Hauptkarriere angefangen als Product Designer. Über die vielen Jahre alle Unternehmensgrößen so ein bisschen abgearbeitet, mit starkem Fokus auf Startups und Mittelstand. Und letztes Jahr, quasi dann zum Jahresbeginn, hatte ich dann entschlossen, weil ich bei dem damaligen Arbeitgeber, ich glaube, an dem Punkt fast 8 Jahre war, ist es Zeit für was Neues. Die eine Unternehmensgröße, die quasi noch nicht auf meiner Liste drauf war, waren die großen Firmen. Und habe dann quasi entschlossen, in ein Tochterunternehmen von Volkswagen zu gehen. Während dieser Zeit, wenn man vom Startup kommt und dann in so einen großen Betrieb kommt, hat man auf einmal ganz viel Zeit. War ungefähr die gleiche Zeit, wo KI angefangen hat, gut auszusehen. Ja, und das ist der wichtige Punkt. Ich bin in der Hinsicht ein bisschen Perfektionist. Und ich hatte das Glück, bei den ersten Alphas und Betas von DALL-E und Midjourney eigentlich immer irgendwie habe ich es immer auf die Liste geschafft. Das heißt, ich habe mit die Tools habe ich schon sehr früh quasi gehabt und mit rumgespielt, aber es war halt immer so ein Gimmick, ne? So, okay, cool, aber nach 15 Minuten fallen gelassen, weil was soll ich damit jetzt machen, ne? Also, ist cool, dass es so funktioniert, aber sieht ja an nichts Besonderem aus. Und das hat sich dann so ein bisschen letztes Frühjahr geändert. Ich wollte soziale Präsenz anfangen aufzubauen, auch quasi mehr Keynote-Speaker zu machen, und hat entschlossen, dass ich das auf Twitter machen will. Ich werde für den Podcast weiterhin Twitter sagen. Und das war ungefähr gleichzeitig, wo Midjourney angefangen hat, richtig gut auszusehen. Ne? Und das hat halt sofort Anklang gefunden. Ich habe wirklich bei 80 Followern angefangen und hat halt 10, 20.000 really in no time. Einfach quasi täglich irgendwie so die Inspiration und wieder mit KI anfangen kannst, kreativ zu sein, quasi in die Welt zu zahlen. Und das war so mein täglicher Werdegang, ne? Morgens, mittags Arbeit bei Volkswagen und dann die Nacht durch mit den verschiedenen KI-Tools und dann quasi die soziale Plattform am Füttern. Und im Ende Juli kam dann Runway an und hat halt Image to Video rausgebracht.
War das dann Gen 1, Gen 2?
Also, ich meine, ähnliche Geschichte. Ich war auch bei Runway Gen 1 mit Video to Video am Start, aber es war also cool, Tech ist cool, aber es sieht halt nicht aus auf dem Level, wo es und ich meine, letzter Sommer war halt echt langweilig so in der Creator Community, weil alle Tools haben so im Mai ihre Updates geshippt und dann gab es eine wirkliche Dürre, was irgendwie, wenn du so probierst, täglichen Content zu machen bei dem Thema, ist halt so ein bisschen so, oh, come on, give me something. Und Runway hat Image to Video rausgebracht und am Anfang war ich sogar gar nicht so, also hab nicht drüber nachgedacht, das zu nutzen und dann irgendwann haben dann doch viele Freunde gesagt, so hey, guck mal, du hast alle diese Cinema-Bilder, mach doch mal was damit, ne? Und ja, erstes Projekt, was ich damit gemacht habe, ist dann halt relativ viral gegangen und das war dann eigentlich relativ schnell dann auch der Einstieg bei Runway.
Was war das für ein Projekt? Kannst du dazu kurz was erzählen? Was war das für ein Projekt, was dann viral
ging? Also im Wesentlichen war es einfach nur ein Tech-Demo. Ich hatte quasi einen Haufen von Bilder, die alle konsistent zueinander waren, quasi so ein Dystopian Science-Fiction-Thriller. Und ich habe es halt als Trailer zusammengeschnitten. Und es war so ein, also es gab schon ein paar andere KI-Projekte, so zwei, drei andere Filme, aber die sind nicht wirklich durch die Blase durchgegangen. Und der Trailer war halt der erste, der wirklich quasi Mainstream-Media erreicht hat. Also innerhalb von ein paar Stunden war auf CNN, Forbes, VentureBeat, ist durch die Presse gegangen. Und dadurch, also dadurch habe ich dann quasi Cristobal, den CEO und Founder von Runway, ziemlich direkt kennengelernt, weil wir halt zusammen auf CNN waren. Und wir haben eigentlich von dem Zeitpunkt an die ganze Zeit Kontakt gehalten. Ne? Und das war dann so ein paar Monate eher einfach fast auf eine Art Freelance-Art und Weise, ne? Quasi Projekte hin und her gestöpst, einfach geredet, Sachen ausprobiert. Und dann haben wir halt irgendwann im November oder Oktober gesagt, warum wollen wir nicht offiziell zusammenarbeiten? Ne? Und das war eigentlich das. Ich bin dann offiziell im Januar, aber inoffiziell haben wir wahrscheinlich fast eine Vollzeitstelle nachts gemacht, Ende des Jahres. Aber offiziell im Januar dann quasi bei Runway eingestiegen. Wie gesagt, das Schweizer Messe, also ne, quasi für die Zuhörer. Ich habe eine strategische Rolle zwischen Research, Product und Enterprise, aber lebe auf dem Creative Team. Das heißt, klar, alle die Marketing-Assets und kreative Strategie, die wir führen, da bin ich stark drin beteiligt. Ich arbeite aber dann sehr nah mit unseren Forschungsteams und Produktteams, wenn wir unsere Modelle bauen, die die Runway kennen, wissen. Wir denken, die menschliche Komponente ist ein absolutes Muss, wenn man diese Modelle baut. Das heißt, gerade in Bereichen wie sieht Creative und wie sieht Ästhetik aus, da bin ich halt stark involviert drin. Und auf der anderen Seite, weil ich halt die Erfahrung bringe, wie du KI zur Production bringst, weil ich das Glück hatte, mit vielen coolen Künstlern zusammenzuarbeiten, arbeite ich auch viel mit unseren Enterprises zusammen, halt Firmen, Studios, Künstler. Wie bringt man die Technologie in die Unternehmen, ohne zu viel Disruption einzuführen in Toolstacks? Und wie kriegt man dann auch quasi die Pipelines erstellt, damit Creatives auch alle PS auf die Straße bringen können? Ne? Ist schön, wenn alles super aussieht, aber gehört dann doch ein bisschen mehr dazu, dann auch eine Ad oder ein Trailer oder ein Konzept dann wirklich auszuarbeiten.
Stimmt, ich glaube, da kommt wahrscheinlich dazu, dass dann, oder dazu Gute, dass du dann diesen Perfektionismus dann schon früh hast und dann auch nicht einfach nur irgendein KI-Video rausposaunst und dann sagst, hier ist jetzt irgendwie die Ad. Mega spannend, auch gerade diese Schnittstelle finde ich total spannend, dass du halt Research auch nochmal mit beeinflussen kannst, aber auch natürlich den Marketing-Bereich, den Creative-Bereich. Für jemanden, der dann so gar nicht aus dem Tech-Bereich so kommt, war es für dich schwierig, dann auch diese Technologie dahinter mitzudenken oder in deinen Arbeitsalltag auch einzubringen oder mit dem Research zu arbeiten? Oder ist es wirklich so, dass du dich da richtig gut einfinden konntest?
Ich konnte mich richtig gut einfinden. Ich war auch quasi, also ich beschäftige mich ja mit der Technologie, das heißt, es war jetzt kein Fremdwort, dass man nicht, also ich klar, in der Zeit bei Runway habe ich viel darüber gelernt, wie alles funktioniert, aber so ein grobes Verständnis hatte ich schon. Was neu war, ist, wenn man aus Unternehmen kommt, ist ein Forschungsteam oft nicht ganz wie ein echtes Forschungsteam, was du an der Uni finden würdest. Und bei Runway, würde ich sagen, haben wir ein echtes Forschungsteam, was halt Grundlagenforschung betreibt. Und das ist 70-80% der Firma. Und krass. Ich denke...
Wie viele Leute sind das Team?
Wir sind um die 100, ich glaube, mittlerweile. Aber davon sind halt 70-80% Research. Grundlagenforschung auf dem höchsten Niveau. Ich meine, es gibt nicht so viele Forscher weltweit in diesem Gebiet und wir haben das Glück, dass wir sehr viele von den paar haben. Aber das ist natürlich eine komplett andere Arbeitsweise, als wenn du vom Unternehmen kommst. Na, quasi.
Nochmal in die Staaten nochmal.
Genau, ne? Und ich denke, das ist super spannend und macht super viel Spaß, aber das ist eine gewisse Umgewöhnung, ne? Wenn du quasi aus 10 Jahren Corporate und Business und was sind KPIs und Ziele und wie kommen wir da so schnell wie möglich hin? Hier ist es halt andersrum. Es gibt nichts. Wir definieren, was die Zukunft ist und wir bauen halt wirklich von Grund auf neue Technologien.
Okay, krass. Und das heißt, das hatte ich auch dann, das war auch der Grund, warum du dann aus einem schönen, beschaulichen Köln dann in die große Stadt New York gezogen bist.
Ich bin tatsächlich hier aufgewachsen. Ich habe fast 12 Jahre in Upstate New York gewohnt. Das heißt quasi der Gedanke beruflich, dass quasi der Job einen ins Ausland zieht, war für mich immer ziemlich natürlich. Und dazu muss ich sagen, war es schon immer irgendwo mein Traum, wenn sich irgendwann die Möglichkeit ergäbe, in New York City wirklich zu arbeiten. Dann fände ich das richtig cool. Das heißt, als dann quasi wirklich einer der führenden AI-Unternehmen, die wir haben, ankam mit, hey, willst du dann in New York kommen? Das war wirklich eine schnelle Entscheidung.
Ja, glaube ich. Obwohl ja Köln auch ganz schön ist. Aber klar, wenn Back to the Roots ist dann irgendwie auch ganz cool. Plus dann irgendwie deine Passion nochmal da auszuleben. Ja. Und für alle Kreativen vielleicht auch, die ja so in Deutschland arbeiten, wie würdest du sagen, hat sich dann auch vielleicht deine Arbeitsweise, jetzt nicht nur im Vergleich zum Corporate, sondern vielleicht auch im Blick nach Europa, so die Arbeitsweise, du hast gerade schon gesagt, ihr formt viel, das heißt KPIs und Ziele gibt es wahrscheinlich schon, aber die schafft ihr wahrscheinlich oder die haut ihr wahrscheinlich auch regelmäßig um. Wie hat sich die Arbeitsweise auch so bei dir nochmal verändert, vom Mindset her vielleicht?
Also die Arbeitsweise ist anders, sie ist aber ehrlicherweise genau das, was ich gesucht habe. Jeder bei Runway ist aus Leidenschaft mit dabei, was am Ende des Tages bedeutet, dass immer etwas irgendwo am Passieren ist. Es ist definitiv nicht dein 9-to-5 und der große Unterschied ist halt, will keiner, dass das so der 9-to-5 ist, ne? Also du kannst immer am Wochenende irgendwo eine Gruppe finden, die irgendwo was raushackt, was super belohnt ist, weil am Ende des Tages kommt dann auch was super Cooles bei raus, ne? Aber ich denke, ich meine, klar, USA hat seine eigene Arbeitskultur, ist, glaube ich, ein ganzes Thema für sich, aber generell würde ich halt einfach sagen, dass jeder bei Runway halt mit 200% Leidenschaft dabei ist, was einen großen Unterschied macht, wie man dann quasi die Produkte baut.
Glaube ich, da ist Passion auf jeden Fall gerade im KI-Bereich oder gerade technologisch dann nochmal eine sehr spannende Komponente. Bevor wir gleich in Runway nochmal ein bisschen mehr einsteigen und ich ganz viele Fragen über die zukünftigen Produkte und Features stelle, ein Spaß beiseite. In den letzten Tagen hast du auch auf diversen Social-Media-Kanälen, Twitter und LinkedIn auch was geteilt, was ich total spannend finde, vor allen Dingen als Fan der elektronischen Musik. Dass deine Visualisierung und Videos ja auch beim Tomorrowland gelaufen sind. Es ist ja eigentlich total spannend, auch zu sehen, dass KI-Videos, die ja manchmal dann so ein bisschen belächelt werden, plötzlich dann doch neben den Werbeclips, die man dann erwartet und Ads, dann auch in dem Bereich nochmal eine ganz andere Rolle spielen. Wie ist denn die Zusammenarbeit entstanden und was war in der Arbeit dann auch vielleicht für dich eine Herausforderung, weil natürlich die Technologie halt auch nur so gut ist, wie sie gerade da ist. Gab es da Hürden, so Richtung Größe beispielsweise?
Hürden in Bezug auf Größe, nicht wirklich. Das Ding ist, die Realität ist, die meisten Screens auf den Festivals sind LED-Wände. Und wenn du neben diesen Screens stehst, dann ist es halt wirklich, du hast einen Pixel und dann hast du einen Zentimeter und dann hast du einen nächsten Pixel. Das heißt, Tomorrowland waren 4K. Als ich Drumsheds gemacht habe im April, das waren 24K. Und auf Gen 2, nicht auf Gen 3, kann man überraschend weit gehen damit. Ich glaube, Auflösung ist überhaupt kein Problem. Es ist natürlich sehr hilfreich, dass mit Gen 3 einfach die Bewegung besser ist. Ich denke, die Stage Visuals, die ich mit Gen 2 gemacht habe, die ging halt eher darum, den Wow-Faktor mit den Visuals zu machen. Jetzt arbeite ich halt eher mit den Künstlern, okay, jetzt können wir interessante Bewegungen machen, wir haben andere Möglichkeiten quasi damit zu arbeiten. Ich denke, jeder, der quasi in Stage Visuals arbeitet, guckt Tales of Us und Anime und Prides an mit, ich meine, das sind Shows, die sind von der ersten Sekunde an geplant und das sind ganz spezifische Visuals, die dann perfekt funktionieren, aber das ist natürlich so ein gewisses Visionsbild, was ich dann immer verfolge mit den Künstlern. Das Schwierigste war, glaube ich, einfach reinzukommen in die Szene.
Okay, reinzukommen.
Also, das war wirklich von mir 2-3 Monate verschiedene Künstler Cold E-Mails zu schicken. Meistens kriegst du die E-Mail so, hast schon mal Stage Visuals gemacht? Nee, aber, und hörst nie zurück. Ich habe dann aber quasi bei 2 DJs Fuß gefasst, bei Methame und Cream. Und wie es oft ist, ne, von da wirst du weiterempfohlen. Und zum Beispiel die Tomorrowland Visuals mit Chami und Mala, das war quasi, die haben Cream gesehen und haben die Visuals gesehen. Und dann sind sie mir gekommen. Und das ist so, wie es jetzt halt ist. Ne? Also jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich mehr Anfragen habe, als ich annehmen kann. Klar, ich habe die Vollzeitrolle bei Runway, aber deshalb suche ich halt sehr strategisch die Ziele aus. Ne? Das heißt, Drumsheds, breiteste Line der Welt, Tomorrowland, es ist Tomorrowland. Jetzt probiere ich irgendwie in The Sphere zu kommen. Da muss ich noch gucken.
Und bei Tomorrowland, beziehungsweise auch bei den Visualisierungen, Kannst du mal so ein bisschen versuchen zu vergleichen, weil das ist relativ schwierig. Wenn wir jetzt so eine Visualisierung wie bei Tomorrowland hätten, dann ist das ja erstmal so gesehen nichts bahnbrechend, also schon bahnbrechend Neues. Aber solche Visualisierungen, solche Art gab es ja schon vorher, vor Runway und vor Gen 3. Aber das Arbeiten ist ja wahrscheinlich ein anderes. Hast du so ein bisschen das Gefühl oder kannst auch irgendwie einschätzen, das, was du jetzt für Tomorrowland gemacht hast, diese Animationen auf der Bühne, wie lange hätte denn sowas eigentlich gedauert ohne generative KI? Also ganz, ganz grob, super schwierig einzuschätzen. Und wie lange hat es dann auch bei dir gedauert? Weil man hat ja auch selten so ein Gefühl dafür, wie lange man wirklich an so einer kreativen Arbeit sitzt.
Verschiedene Antworten. Ich meine, zur Zeit, klar, es ist relativ schnell. Wir haben, ich glaube, rund 200 Visuals in 3 Tagen oder sowas gebaut. Ich denke, der große Mehrwert ist aber, diese Sachen können teuer sein. Und für viele DJs ist es halt die Investition nicht wert. Die müssen ihre Jets bezahlen, sie haben die Stages, reisen um die Welt, alles Mögliche. Und da lässt es sich leicht sagen, so, ja, aber Moment, die haben doch Private Jets und die fliegen von XYZ. Aber die Realität ist halt meistens, geht viel von deren Budget quasi darauf, um die Welt zu kommen. Und es bleibt nicht so viel übrig, okay, machen wir jetzt Stage Visuals. Das heißt quasi, ich denke, in der Vergangenheit musste es halt wirklich eine Brand-Eigenschaft sein, wie bei Anima oder Tales of Us oder Prides, die es quasi ihre Marke gemacht haben, hey, wir haben die besten Bühnen-Visuals und die Leute kommen auch zum Großteil wegen den Visuals zusammen mit der Musik. High-Budget-DJs, klar, die können machen, was sie wollen, aber für die meisten war es halt, okay, wenn wir ein, zwei Tracks haben, die populär sind, dann haben wir coole Stage-Visuals und der Rest ist halt ein bisschen einfacher geschnürt. Und ich denke, für die Künstler ist es halt jetzt so einfach wie noch nie, halt für jeden Song Visuals zu haben. Ich denke, es ist immer noch quasi, die Künstler müssen immer noch entscheiden, ob sie das wollen. Ne? Ich meine, jetzt könnte man sagen, so, okay, super, will ja jetzt jeder. Ist auch nicht der Fall. Ne? Es gibt viele Künstler, die auch sagen, so, ich muss keine Geschichte erzählen visuell hinter mir. Aber dass die Möglichkeit da ist, ich glaube, das ist halt das Wichtige. Und generell bei Runway ist es auch gar nicht Ziel, dass jetzt quasi in 3 Jahren alle Visuals bei Tomorrowland mit KI generiert sind. Absolut nicht. Es sollen einfach Werkzeuge sein, die Künstler nutzen können. Und ich habe ein paar Künstler, mit denen ich regulär zusammenarbeite, wo, klar, ich könnte alle Visuals machen für die, aber die Realität ist, wir haben Shows, wo 30% KI ist, 30% gerendert und 30% Live-Action. Ne? Und das kombiniert ist dann wirklich dann der Output, der fantastisch aussieht.
Das ist eine eigene super gute Überleitung, wo du gerade erzählt hast, wie denn auch Runway das ganze Thema so sieht. Weil wir können gerne mal auch jetzt ein bisschen mal über Runway reden und über Tools und was ihr so vorhabt. Aber für alle, die vielleicht Runway auch noch nicht so gut kennen, vielleicht auch nicht so die Touchpoints haben, kannst du mal so einen kleinen Überblick über Runway, nicht was für Tools mit drin sind, sondern auch so ein bisschen über die Mission geben? Weil natürlich hat Runway auch die Verantwortung und da muss ich sagen, bin auch ein kleiner Runway-Fanboy. Ich finde die, du hast vorhin gesagt, die menschliche Komponente spielt immer noch eine Rolle. Und das finde ich, dieses Thema Community, dieses Thema irgendwie wirklich Kreativität oder ein Creative Community aufzubauen, macht Runway ziemlich gut. Aber wie ist eigentlich Runways Mission und wie will Runway das Thema Kreativität, ich will nicht sagen verändern, sondern vielleicht auch mitgestalten? Ja.
Also erstens, wir sehen uns nicht als Software-Schmiede. Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt. Wir sind ein Forschungslabor, ein kreatives Forschungslabor und wir sind Künstler, die für andere Künstler Tools bauen. Jeder in Runway hat irgendeinen kreativen Background. Egal welche Position. Wir haben Sales-Leute, die Filmmacher sind. Wir haben Engineers, die absolute grandiose Sachen mit Code und Kunst machen. Creative Team ist natürlich creative. Aber jeder und alle 3 Founder von uns sind halt Creatives. Und wir wollen halt eher mit der Creative Community zusammenarbeiten und diese zelebrieren. Und dann im zweiten Schritt, by the way, wir machen auch Modelle, mit denen ihr das machen könnt. Ne? Das heißt, an vorderster Stelle sehen wir halt wirklich die Künstler und viele der Initiativen, die wir haben, betonen das ja. Ich meine, wir haben das AI Film Festival, was wir jährlich machen. Wir haben Telescope Magazine, ist ein Editorial Zeitschrift, die quasi Künstler hervorhebt. Wir machen viel mit der Community. Und ich denke, da ist auch der große Unterschied zwischen uns und allen anderen KI-Video-Plattformen auf dem Markt. Wir probieren halt da wirklich von Künstler zu reden, statt Software-KI-Unternehmen, was irgendwie groß revolutionieren will. Ich denke, das ist der große Unterschied da. Zweiter Teil der Frage war nochmal.
Ja, so wie möchte Runway denn das Thema Kreativität mitgestalten?
Genau, ich würde sagen, die große Vision, und das ist lustig, ich meine, wir reden um Vision, aber ich meine, am Ende des Tages reden wir hier um 6 bis 12 Monate. Aber die große Vision ist etwas, was wir quasi Generative World Models nennen. Das ist eine Initiative, die haben wir vor einem halben Jahr oder sowas angefangen, quasi öffentlich zu teilen. Und einfach gesagt, geht es einfach darum, alles, jede Situation simulieren zu können.
Als Video
dann. Richtung, was?
Als Video dann simulieren zu können? Oder wie kann man sich die Simulation vorstellen?
Alles. Also im Wesentlichen geht es darum, und es geht in viele Richtungen, es geht darum, einfach eine gewisse Welt quasi erstellen zu können und die volle Kontrolle zu haben. Das könnte sein, du bist ein Filmstudio, du hast ein Set und du bringst das Set. Die Runway-Modelle verstehen das komplette Set in seiner Dreidimensionalität. Und du als Creator kannst die Kamera durch das Set führen, du kannst neue Sachen im Set generieren, aber das Set selbst bleibt komplett konsistent. Es könnte sein, du bist eine große Autofirma und du willst sicherstellen, dass dein Auto perfekt gerendert ist, deshalb bringst du dein Auto, aber alles um das Auto herum muss quasi simuliert und generiert werden. Oder es ist halt alles generiert, ne? Aber dann quasi einfach mit absoluter, perfekter Physik, Philosophie, Emotion, alle diese verschiedenen Attribute, die quasi eine KI verstehen kann, dass die quasi einfließen in den Creation-Prozess. Das ist so die Vision, wo wir drauf hinarbeiten.
Lass uns gerne mal kurz noch beim World Model bleiben, weil das finde ich total spannend. Was würdest du denn sagen, also wenn du jetzt so erzählst, ihr wollt Modelle bauen, die quasi die ganze Welt verstehen, emotional, physikalisch etc., was sind denn da so die Herausforderungen? Weil natürlich klingt das erstmal spannend, aber machst du halt auch nicht mal eben so.
Ich meine, die Herausforderung ist, es hat noch keiner gemacht. Ne? Ich meine, das ist halt Grundlagenforschung. Viele von den Sachen, die man halt braucht, um Sachen zu simulieren, zum Beispiel Physik, haben wir ja jetzt quasi mit Gen 3 Alpha zum ersten Mal vorgestellt. Ich meine, Gen 3 Alpha hat ein gewisses Physikverständnis. Und Physik ist halt nur eine von diesen Vertikalen. Es gibt halt super viele. Also ein anderer, der quasi sehr groß ist, ist Philosophie, Empathie und Emotion. Quasi, wenn du ein Bild hast von zwei Personen, kann die KI den Raum lesen und verstehen, okay, Moment, Person A schaut so aus, Person B ist vielleicht ein bisschen grantig. Wie spielt das in die Generation rein? Ne? Und ich denke, wenn du halt wirklich eine Welt simulieren willst, dann sind das halt viele von diesen, eigentlich gar nicht was technisch ist, sondern was halt viel emotionaler und menschlicher Faktoren sind, die man halt irgendwie translieren muss in ein Modell, was dann von einem User gesteuert werden kann. Ne? Und ich denke, dieser Transferprozess, das ist halt das Spannende von den Forschungsteams.
Das heißt auch viel Grundlagenforschung und nicht, wie man ja manchmal dann von außen mitbekommt, einfach nur Scale, irgendwie noch mehr Compute rein, sondern dadurch, dass ihr einen großen Research-Bereich habt, auch viel Grundlagenforschung, weil es einfach noch alles, nie da war.
Also alle unsere Modelle und alle Features sind in-house. Ne? Klar könnte man, es gibt viele Third-Party-Modelle für verschiedene Features out there. Wir sagen halt immer, nee, wir forschen selbst, wir bauen selbst. Das bringt natürlich auch einige Vorteile, weil wir immer ganz klar sagen können, wie etwas gebaut wurde. Wir können die Schrauben drehen, wie wir sie drehen wollen und wir sind dadurch unglaublich flexibel. Aber das ist natürlich nur möglich, weil wir ein riesengroßes Forschungsteam haben und halt darauf den Fokus gesetzt haben.
Klar. Und lass uns mal ganz kurz nochmal so ein bisschen, du hast ja gesagt, ihr macht viel Grundlagenforschung, lass uns mal ganz kurz über Grundlagen sprechen, weil wir gewöhnen uns sehr schnell an Technologie und dass wir jetzt einfach verschiedene Tools und Modelle haben, wo wir aus Text Videos erzeugen können, ist für viele, ich will nicht sagen Standard, aber geht halt. Mal besser, mal schlechter. Kannst du versuchen, sehr einfach mal zu erklären, wie denn sowas funktioniert. Also wenn ich jetzt irgendwo einen Text eingebe, wie schafft es dann so ein Modell, natürlich ohne irgendwelche sensitiven Modellinformationen zu erhalten, aber so grundsätzlich von der Technologie her, wie wird da so ein Video draus?
Da ist am besten, wenn man auf die Tech-Conferences geht und die Tech-Teams fragt. Einfach gesagt, ich meine, du hast das Modell und Text ist halt momentan den Input, den wir quasi standardisieren. Man braucht halt irgendwie eine Modalität, damit man quasi als Nutzer in so ein Modell reintapfen kann und mit dem sprechen kann. Das ist ja am Ende des Tages einfach nur ein Dialog zwischen einer Maschine und einem Menschen. Und persönlich denke ich, Text ist furchtbar für das Ganze. Text ist sehr limitierend. Ich weiß nicht, ob du Westworld, die letzte Staffel, gesehen hast. Es gibt diese sagenhafte Szene, wo Dolores quasi eine Welt baut. Komplett mit Voice. Und ich finde es unglaublich spannend, weil in Semantik steckt so viel mehr Information drin, als man vielleicht denkt. Ne? Wenn man jetzt sagt, hier generier mir mal bitte ein Wohnzimmer mit Weihnachtsdekoration. Und es ist nicht das, was man gesucht hat, könnte man so viele Sachen sagen. Ne? Also fast, vielleicht ein bisschen weniger von dem. Oder wäre es so, nee, das ist komplett falsch. Ne? Es gibt eine viel größere Breitspanne, die es einfach nicht im Text gibt. Ne? Und ich denke deshalb, je weiter wir quasi diese Technologie voranbringen, wird es mehr Möglichkeiten geben, Inputs zu geben. Aber im Großen und Ganzen ist es halt eigentlich einfach nur ein Transfer zwischen Daten und ein Input. Und man muss halt irgendwie die matchen. Das Komplizierte ist, wir haben im Kopf meistens ein Bild und wollen halt so nah wie möglich an dieses Bild kommen. Deshalb, mal sehen, vielleicht unser Elon mit Neuralink, vielleicht wird das ja irgendwann der Prompting-Standard werden.
Vielleicht gibt es dann die Runway-Integration in Neuralink. das wäre auf jeden Fall crazy. Und jetzt haben wir schon ein bisschen über die Modelle gesprochen und jetzt gab es ja Gen 1, Gen 2, Gen 3 jetzt. Und die Modelle, ich meine, Gen 1 war ja maßgeblich eigentlich Video zu Video, Gen 2 war dann wirklich auch Text zu Video und Image zu Video. Gen 3 ist jetzt auch wieder auch Text zu Video und Image zu Video zum aktuellen Stand. Was würdest du denn sagen, hat sich im Vergleich zu Gen 2 jetzt zu Gen 3 maßgeblich verbessert, was man vielleicht auch gar nicht so bewusst wahrnimmt, außer jetzt die Qualität?
Ich meine, Gen 3 Alpha, Gen 3 kommt noch, ist quasi von Grund auf ein neues Modell. Und wie du sagst, ne, Gen 1 war primär Video-to-Video und Gen 2 waren ein paar Modalitäten mehr, aber mit Gen 3 ist halt wirklich alles, alle Features haben wir eigentlich vor, quasi auf das Gen 3 Foundation Model zu ziehen und das wird sich dann merkbar machen durch alle Modalitäten. Die großen Unterschiede hängt davon ab, wo man drüber redet. Ne? Ich würde sagen, im Text-to-Video der große Unterschied, also klar, Fidelity und einfach Framerates und wie die Sachen aussehen, lassen wir mal außen vor stehen. Ich denke, der große Unterschied ist das Prompten selbst. Ich glaube, von Gen 2 zu Gen 3 ist ein bisschen so wie den Shift, den wir gesehen haben von Midjourney 5.1 zu 6, wo auf einmal jeder schreit, Moment, meine Prompts funktionieren nicht mehr. Weil es halt einfach von Grund auf neu gebaut ist mit neu, also mit jedem Modell, das wir bauen, lernen wir ja auch unheimlich viele neue Sachen, wie wir das nächste besser bauen. Ne? Das heißt, das Prompting jetzt ist halt einfach, es ist momentan das beste Prompt Coherency auf dem Markt, was im ersten Moment super, oder es ist super, dass jeder Teil vom Prompt quasi respektiert wird und vom Modell quasi in Bezug genommen wird. Allerdings bringt das auch die Herausforderung, wie baut man eine visuelle Architektur? Wie kann man Faden schnüren durch Kamera, Beleuchtung, ein visuelles Konzept? Ne? Und es ist natürlich super spannend für uns zu sehen, was die Community macht. Wir lernen jeden Tag dazu. Es ist nur so viel, wie wir in unserem Testing rausfinden können. Zum Beispiel der ganze, also ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Es gab einen Nutzer, der hat gesehen, dass Gen 3 Alpha rechnen kann, hat quasi geschrieben, schreibe die Antwort von 2+2 auf ein Blatt Papier, und es hat halt 4 hingeschrieben und hat gemacht, erstelle einen Farbeimer mit der Mischung von Blau und Gelb, und es hat halt dann die richtige Farbe im Eimer gehabt, als das Video rauskam. Ne? Also das sind also alles so Use Cases, die mit der Zeit dann rauskommen, wo wir halt denken, so, super. Text ist auch eins von denen. Ich meine, Text haben wir gefunden, bevor wir es veröffentlicht haben, aber das war nicht geplant. Das war halt einfach etwas, was auf einmal existiert. Na, also
Text in Videos meinst du?
Genau, Text in Videos. Also das war auf keiner von unseren Listen drauf. Quasi, oh, das wäre ja cool, wenn wir das machen können. Und auf einmal, ich glaube, es war sogar Timmy, kommt er hier, guck mal, kann überraschend gut Text animieren. Und jeder so, oh, wow, ja, stimmt, ne? Deshalb Text to Video ist, glaube ich, das der primäre Faktor. Für Image to Video, ich meine, es ist wahrscheinlich die meistgenutzte Modalität, besonders für Firmen, die großes Archiv haben von Visuals. Momentan definitiv einfach der Faktor, dass du über die Bilder prompten kannst. Na, ich denke, klar, die Textbox gab es auch bei Gen 2, aber sie war nicht wirklich signifikant. Du konntest Camera Shake hinzufügen oder vielleicht so ein bisschen die Dynamik von den Bewegungen beeinflussen. Das war's aber. Jetzt kann man halt weitaus viel mehr machen, was halt dann zum Beispiel mit den New York Filmchen, die wir gemacht haben, wo wir einfach nur mit dem iPhone durch die Stadt rennen und dann quasi von iPhone-Fotos coole Sachen animieren lassen. Ne? Das ist quasi komplett neue Workflows, die das öffnet, für Creatives zu nutzen.
Ja, ich habe auch gemerkt in der Arbeit damit viel mehr Kontrolle auch über Kamerafahrt, und ihr habt ja dann auch so einen Guide geschrieben, den wir auch nochmal verlinken werden, weil ich den super spannend finde, wie auch so das Thema Prompting da in Gen 3 nochmal anders gedacht werden kann noch einfach.
Absolut.
Was halt spannend ist.
Absolut. Ich meine, momentan Camera Director Mode ist ja zur Zeit von dieser Aufnahme nicht live. Du kannst aber einfach alles prompten. Und es funktioniert genauso gut. Persönlich als Kreativer freue ich mich darauf, in eine Richtung zu prompten und in die andere Richtung Camera Director Mode zu nutzen, um zu gucken, was passiert. Aber mal sehen.
Da ist, ich meine, ihr habt da mit Gen 2 auch schon einige Features einfach vorgelegt. Ich meine, es gibt auch genug andere Anbieter am Markt, die sich auch nochmal vielleicht andere Ideen gemacht haben. Und ich glaube, hier bin ich auch selber gespannt, wie dann die Alpha-Version oder Gen 3 dann in der finalen Version mit den vorhandenen Werkzeugen, die dann dazukommen, glaube ich, da auch nochmal viel passiert. Aber was mich ja total interessiert, wir haben vorher so ein bisschen drüber gewitzelt, wann kommt denn Gen 4? Nein, Spaß beiseite, nicht wegen Gen 4, aber euer CEO hat ja letztens auf Twitter auch gepostet, ich benutze das einfach auch mal, weil es ist einfach noch so im Kopf drin, dass ja auch die Geschwindigkeit auch mal eine Rolle spielen könnte. Er hat ja, glaube ich, das Turbo-Modell von Gen 3 Alpha dann mal so geteasert und hatte dann mal, einen Satz fand ich ganz spannend, 11 Sekunden Video in 10 Sekunden, in 11 Sekunden, 10 Sekunden Video gemacht, was ja dann langfristig einfach irgendwann vielleicht zu einer Echtzeit-Videogenerierung führen könnte. Das heißt, hier ist Geschwindigkeit neben der Qualität, glaube ich, auch noch was wir im Blick behalten sollten. Ist ja auch im Textbereich mit Grok, wo man auch sieht, okay, krass, schnell, wird wahrscheinlich auch bei euch dann nochmal eine Rolle spielen. Das will nicht so sagen Qualität, sondern vielleicht auch die Modalität, die Geschwindigkeit eine Rolle spielen wird.
Genau, ich denke, Gen 3 wird quasi auf der Qualitätsschiene nochmal so ein bisschen das Unmögliche machen. Mit der Zeit, das ist ein großer Punkt, und ich würde sagen, Gen 4 dreht sich auch viel mehr darum, Realtime zu generaten, als quasi was anderes. Ne, ich denke, oft wenn man gefragt wird, so, was bedeutet denn, wenn kein Modell jetzt more powerful ist, ne? Klar, der erste Gedanke ist Fidelity und wie gut Sachen aussehen, aber es sind halt auch viele andere Sachen wie Geschwindigkeit. Ich finde, Realtime-Generation ist aus so vielen anderen Gründen interessant als nur, oh cool, wir können jetzt Realtime-Video generaten. Ne? Ich meine,
zum Beispiel?
Ich meine, klar, der einfache Use-Case, und den hört man am meisten, klar, wenn du jetzt Instagram, TikTok und Co. bist und du hast alle deine Face-Filters, klar, würdest du gerne, okay, KI in Realtime, perfekt, Content-Creators würden sich freuen. Die Musikindustrie wartet auch drauf. Jeder Künstler pingt mich jeden Monat und frage so, hey, wie sieht's denn aus mit Realtime? Wir würden gerne halt vorne mit der Kamera durchs Publikum gehen und dann oben auf der Bühne was komplett anderes zeigen. Ne? Klar, das sind interessante Use Cases. Ich denke, wo Realtime aber sehr spannend wird, ist, und das hängt zusammen mit den Generative World Models, wenn du anfangen kannst, Sachen zu simulieren in Realtime, dann wird das auch auf einmal interessant für Forschung, für Medizin, für Firmen, die Produkte entwickeln, wo es halt eigentlich dann, wie gesagt, weg vom Video und hin zum World Model geht. Du bringst ein Produkt, du simulierst, keine Ahnung, du bist eine Autofirma und du kannst einfach in Realtime schnell Sachen simulieren. Was passiert denn, wenn ich oben aufs Auto einen Zinderblock schmeiße? Ne? Das sind, glaube ich, die Möglichkeiten, die können wir heute nicht abschätzen, aber das sind halt so die Themen, die mit denen man sich beschäftigen muss. Was bedeutet es überhaupt, wenn du auf einmal in Realtime mit akkuraten Physikeigenschaften irgendwas simulieren kannst in der Welt? Ne? Und deshalb, das nächste Jahr wird sehr spannend an der Front.
Ich glaube vor allen Dingen gerade die Kombination, was man ja ganz oft auch vergisst, einfach dieses World Model mit dazu zu denken, wie du sagtest. Also ich habe da spontan einfach irgendwie an Crashtests gedacht, die man ja plötzlich dann simulieren kann, wenn man dann irgendwie entsprechende Daten dazu hat und so. Also total spannend, wo es dann auch hingeht. Und ich glaube, da darf man nicht immer nur den Spaghetti essen in Will Smith sehen und damit vergleichen, sondern gehört noch ein bisschen wahrscheinlich mehr dazu.
Ich meine, das steht an erster Stelle. Ne? Ich meine, Will Smith eating Spaghetti und die Kunst, klar. Nicht falsch verstehen, natürlich für Creatives ist das unheimlich spaßig und powerful, quasi Real-Time-Generation zu bekommen, auch für den Prozess selbst. Ne? Ich meine, alleine das Turbo-Modell, 11 Sekunden für 10 Sekunden. Man kann, glaube ich, 35 Videos in parallel generieren, wenn du auf Credits machst. Das sind halt 35 10 Sekunden Videos alle 11 Sekunden. Das ist halt unglaublich wichtig für Ideation. Ne? Momentan, weil alles seine Zeit braucht, findet man immer so einen Flow. Ne? Wenn du zum Beispiel Tomorrowland Visuals machst, dann ist es halt immer so ein Flow. Du bist in Figma Visuals am Preppen, gleichzeitig in Runway generieren Sachen und im Hintergrund arbeitet Topaz und upscaled. Und dann, wenn was aus Topaz rauskommst, tust du es quasi in dein Video-Editor reinziehen. Ne? Du hast einen Zyklus, damit du nie da sitzt und sitzt so, ja, jetzt warte ich einfach nur. Aber das quasi komplett zu eliminieren, ist unglaublich wichtig.
Klar, ich meine, wenn die Geschwindigkeit dann hoch wird, ich kenne das selber bei mir, ChatGPT läuft dann und promptet dann oder erstellt so ein bisschen was und in der Zeit macht man halt dann was anderes. Ja. Auch bei dem aktuellen One-Way-Modell, da wartet man halt ein bisschen, drückt einfach ganz oft auf Enter, dass man dann irgendwie seine 20 Versionen hat, die rattern dann irgendwann durch. Mega spannend, was für eine Richtung das auch geht. Also danke auch dafür, dass du da auch so viel teilst. Jetzt hast du ja erzählt, dass Runway auch von der Mission her viel die Kreativen unterstützen will. Ja. Ist das auch so die Hauptzielgruppe oder würdest du sagen, durch so Tools wie Runway wird auch oder wird die Kreativität oder die Auslebung der eigenen Kreativität auch noch einer anderen oder einer viel größeren Zielgruppe eigentlich ermöglicht? Weil, ich meine, wir reden jetzt gerade über Stage Visuals und Animationen und Video, Kamerafahrten, sonst was, was ja vorher immer unglaublich viel Ressourcen, Know-how und sonst was hatte. Merkt ihr da auch, dass auch viel neue Kreativität entdeckt wird, auch in der Community und in unserer Zielgruppe?
Absolut. Ich meine, wir sagen nicht umsonst Tools for Human Imagination. Am Ende des Tages, jeder, der kreativ sein will, soll quasi seine Tools bei uns finden. Und die Anwendungsfälle, die daraus entstehen, die sind natürlich unterschiedlich. Wenn du eine große Shopping-Plattform bist, dann hast du natürlich andere Ideen, was du mit den Tools machst, als wenn du ein Independent Filmemacher bist. Aber am wichtigsten ist es, glaube ich, dass, ich meine, Businesses und Studios, die werden immer ihren Wert finden in diesen Tools. Ne? Aber ich denke, das Wichtige ist quasi, dass die Barriere für Film und Creative, die in manchen Gegenden oder in manchen Nischen halt dann doch sehr teuer und hoch ist, so niedrig wie noch nie zuvor ist. Also du brauchst keine große Kamera mehr, um deine Geschichte erzählen zu können, sondern du kannst halt einfach mit diesen Tools das erzählen, ne? Und ich denke, dadurch entstehen sehr viele neue Perspektiven. Es kommen frische Gedanken auf den Markt. Und das ist, glaube ich, am Ende des Tages für die komplette Kreativindustrie ein großer Win.
Spannend ist es, dass du jetzt auch die Kreativindustrie nochmal erwähnst, weil das wäre auch so die nächste Frage bei mir jetzt. Hast du ja gesagt, dass Tools wie Runway und auch andere Anbieter am Markt ja dazu sorgen, dass viel weniger Ressourcen dafür benötigt werden. Jeder kann plötzlich kreativ sein, jeder kann plötzlich ein fotorealistisches Bild machen von irgendwas Verrückten. Ob jetzt da die Kreativität in der KI war, weil man einfach nur irgendwie a dog on a beach gepromptet hat und dann was draus rauskam, oder ob man da wirklich viel Hirnschmalz auch dazugegeben hat. Wie ist denn so dein Standpunkt in der Kombination mit generativer KI und Kreativität? Weil da gibt es ja eigentlich auch so mehr oder weniger zwei Lager. Auf der einen Seite würdest du eher sagen, dass Kreativität durch generative KI und Tools, wie ihr sie baut, beflügelt wird und noch weitergeht? Oder ist das auch was vielleicht noch einen gewissen Output standardisiert und auch so ein bisschen einfach, auch so ein bisschen immer mehr recycelt wird und wir uns einfach irgendwann im Kreis drehen, weil die Modelle einfach immer nur aus denselben Daten lernen, irgendwann aus denselben KI-Daten vielleicht, und man ja eigentlich gar keine Kreativität mehr draus einfach sagen kann, mach mal hier was Verrücktes, mach mal was Fancyes und dann kommt was raus. Wie ist so dein Standpunkt zum Thema KI und Kreativität?
Ich denke, es ist definitiv beflügelt. Creatives. Es ist lustig, auf unseren Filmfestivals, wenn wir mit Leuten reden, kommt immer mal wieder die Frage auf, was war denn jetzt der Prompt für diesen Film? Und darüber schmunzeln wir immer so ein bisschen, weil leider quasi der Gedanke bei vielen ist, okay, das Ziel von KI ist, ich drücke auf den Knopf und krieg das raus, was ich will. Und das ist überhaupt nicht das Ziel, was wir quasi als Firma verfolgen. Wir wollen nicht, dass du ein komplettes Skript für einen Film hochlädst, drückst einen Knopf und da ist der Film. Wird's bestimmt geben, ne? Es wird bestimmt auch Künstler geben, die auf diese Art und Weise quasi ihre Filme machen, aber das schließt alle anderen Methoden nicht aus. Und ich denke, da ist es halt, Es ist am Ende des Tages wirklich nur ein Tool. Und klar, das Tool sieht super aus, es ist schnell, aber ich würde sagen, in vielen Bereichen, wenn du es mit traditionellen Methoden machst, erreichst du bessere Ziele. Und ich würde auch ehrlich gesagt persönlich argumentieren, der menschliche Faktor gewinnt unheimlich viel an Wert. Einfach weil, wie du sagst, wenn du jetzt in einer Welt lebst, wo KI einfach komplett standardisiert wirst und es einen Standard-Output gibt, dann wird es auch auf einmal sehr viele Kunden geben, die sehr viel dafür zahlen, was Einzigartiges und Menschen bekommen. Ne? Das heißt, klar, die Landschaft wird sich vielleicht verändern, aber ich denke, ultimativ geht es nicht darum, ersetzen, sondern es geht darum, quasi, wie kriegst du mehr Tools, damit Leute ihre Geschichten auf neue Arten und Weisen erzählen können. Das glaube ich, die Hauptsache.
Das heißt, du würdest sagen, die Kombination wirklich aus KI-Tools und die menschliche Kreativität, die dann langfristig noch nicht so einfach ersetzt ist, ist dann wirklich auch das, was dann dich auch beflügelt in deiner täglichen Arbeit.
Am Ende des Tages ist es Storytelling. Ne? Ich meine, wenn du jetzt zwei Filme hättest, wo du nicht unterscheiden könntest, welcher KI generiert ist und welcher nicht mit KI generiert worden ist, dann was dann quasi übrig bleibt, ist, welche Geschichte wurde besser erzählt. Und ich denke, Storytelling ist halt am besten, wenn es von Menschen mit wahren Erfahrungen und mit eigenen Inspirationen quasi erzählt wird. Ne?
Aber kann ein World Model irgendwann gemacht werden?
Ich sehe das World Model eher darum, dass ich habe die Geschichte im Kopf und es ist halt einfach für mich einfacher, diese Vision, die ich habe, so nah wie möglich zu erschaffen. Mhm. Ich denke nicht, dass das World Model die Geschichte für mich erzählen wird, weil, wie gesagt, ich denke, die beste Kunst ist, da steckt halt mehr hinter als nur das Kunstwerk selbst. Ne? Ich meine, welche Inspirationen sind reingeflossen und was ist die Geschichte des Künstlers und welche andere Botschaften werden gesendet? Klar, kannst ein GPT machen und der kann dir vielleicht das machen, aber ich würde argumentieren, die besten Geschichten sind halt dann doch, also mit denen wir als Menschen Anklang finden, sind halt die, die von Menschen erzählt werden.
Stimmt. Ja, ich bin gespannt, ob dann irgendwann so ein World Model oder wie auch immer man es dann auch nennen mag, quasi auch nicht nur dieses Weltverständnis physikalisch, emotional hat, sondern auch Geschichten erzählen kann, vielleicht sogar besser als wir Menschen. Das wäre crazy, aber ich meine, man weiß ja nie. Lass uns noch mal kurz, bevor wir so ein bisschen noch in die ferne Zukunft schweifen, versuchen in die ferne Zukunft zu schweifen, noch mal so ein bisschen über Limitierungen sprechen, weil wir haben jetzt über natürlich viele Möglichkeiten, auch gerade im Storytelling, im Kreativbereich gesprochen. Aber natürlich gibt es auch immer, sag ich mal, Bad Actors. Jetzt will ich gar nicht auf dem Fake News-Thema rumreiten oder sonst was. Aber wie kann man sich denn so vorstellen, wie man so ein Modell oder so ein Tool, was so viele Möglichkeiten schafft, in eine Richtung zu machen, auch sicher macht? Weil, ich meine, das kennen wir ja bei den ganzen GPT-Modellen. Dann gibt es dann irgendwie hier und da wieder mal ein paar Jailbreaks, wo dann irgendwie doch was über eine Bombenanleitung erzählt wird. Wie kann man sich so eine Arbeit in einem Videomodell vorstellen? Testet ihr einfach alles rum und guckt, dass ihr da möglichst viel filtert? Oder?
Also generell sehe ich hier die Verantwortung halt ganz klar bei all den Firmen, die quasi an der Front forschen. Von Runway aus sind wir, glaube ich, sehr konservativ aufgestellt im Vergleich zu anderen Firmen, wo wir eher eine sehr strikte Moderation haben. Also natürlich gibt's sehr viele Efforts, die im Hintergrund passieren, um sicherzustellen, ne, also wo sind denn jetzt Schwachpunkte und wie finden wir heraus, dass die quasi nicht angezapft werden können. Aber generell quasi probieren wir, dass Politiker, Schauspieler, Marken-IP halt nicht produziert werden kann von dem normalen User. Zumindest im Text-to-Video-Model. Wenn du Image-to-Video arbeitest, haben wir immer noch sehr viele Moderations, aber da ist es ein bisschen lockerer, weil du selbst verantwortlich dafür bist, was du hochlädst. Aber generell, ne, wenn eine Firma kommt und die hat, also sagen wir, ein Politiker kommt zu uns und sagt so, hey, ich würde mich gerne generieren, klar, dann schalten wir das für diese Person frei, aber generell für den normalen User probieren wir da halt dann doch strikter zu moderieren. Und ich denke, ich meine, die Themen sind super wichtig, auch das ganze Deepfake-Themen. Klar, wenn du alles erstellen kannst, dann sind das Konversationen, die man haben muss. Aber wie gesagt, sehe ich es quasi in der Pflicht von all diesen KI, den großen KI-Playern, da dann quasi auch verantwortlich zu arbeiten. Und nicht einfach nur was zu erlauben, weil es dann viel Hype macht und Leute zu einbringt, ne? Also das ist ein bisschen.
Ich glaube, das ist ja absolut wichtiges Thema, wie du schon sagtest, aber das heißt, ihr habt dann auch nicht nur, sag ich mal, einen Moderationspart in der Entwicklung, sondern es ist wahrscheinlich bei euch dann eine dauerhafte Moderation, weil immer irgendwelche Sachen aufploppen, an die man nicht gedacht hat. Das heißt, das ist auch so ein stetiger Prozess, der sich dann auch eigentlich immer entwickelt, oder?
Also es ist etwas, was sich immer entwickelt. Ich werde nicht drüber reden, wie quasi die Moderation aufgebaut ist, aber es ist nicht einfach nur eine simple Moderation. Also das ist etwas komplexer, was da quasi hinter den Kulissen passiert.
Ich merke, dass ihr da ein bisschen konservativer seid. Bei mir wird auch ganz viel rausmoderiert, wo ich mir denke, da war doch jetzt nichts Schlimmes dabei. Aber klar, ich glaube, ich finde es persönlich dann auch einen schöneren Ansatz, dann lieber ein bisschen vorsichtiger zu sein und dann lieber zu sagen, ändere doch mal ein bisschen am Prompting oder sonst was, versuch dann irgendwie das Ziel anders zu erreichen, als dann so locker zu sein, sagen, ja, wir machen irgendwie alles und verbieten so mal salopp gesprochen drei Wörter.
Ich denke, das ist auch etwas, was sich mit der Zeit verbessern wird. Ich weiß, vom Jahr, also quasi für Weihnachten 23, war ich an einer Kampagne mit jemandem am Arbeiten und die hatten quasi die Vision, Familie, zwei Kinder sitzen unterm Weihnachtsbaum mit Geschenken. Und auf Gen 2 war halt Moderation mit Kindern super streng. Ne? Und war halt eigentlich überhaupt nicht möglich, quasi in diese Richtung zu prompten. Mittlerweile sind die Modelle halt besser geworden. Das heißt, wir können viel akkurater sagen, hey, okay, Familie unterm Weihnachtsbaum die Geschenke auspackt, ist jetzt nichts Verkehrtes dran. Und das wird sich natürlich durch alle verschiedenen Bereiche durchziehen. Ne? Das ist einfach, wir wollen sicherstellen, dass wir eher sicherer sind, statt dass irgendwas Falsches rauskommt. Und wenn wir Bereiche sehen, wo wir sagen, okay, Moment, das ist jetzt sicher, da kann nichts passieren, dann ist es auch ein sehr dynamisches Modell, was sich die ganze Zeit entwickeln kann und quasi dann sich anpasst.
Ja, spannend zu hören, dass ja dann quasi die Moderation auch mit der Intelligenz der Modelle, sag ich mal, auch die Moderation sich mitentwickelt. Ja. Total cool. Lass uns zum Ende jetzt nochmal ein bisschen auf die Zukunft gehen, weil sonst fliegt uns hier auch leider die Zeit weg. Da können wir wahrscheinlich noch 2 Stunden übereinander reden. Aber du musst auch noch ein bisschen was machen heute. Jetzt gibt es ja oft in dieser, sag ich mal, KI-Bubble so, okay, wir haben jetzt irgendwie Runway und KI-Videos, Bilder, Audio, Songs etc. Und in einem Jahr haben wir den KI-Kinofilm, der dann kommt und alles ist nur noch mit KI erstellt. Wie ist denn so dein Take, ohne jetzt natürlich dazu sagen, wohin es mit Runway geht? Ich habe ja schon verstanden, ihr wollt ja auch viel einfach Werkzeuge an die Hand geben. Aber glaubst du, dass rein technologisch, entweder von euch oder generell so, in 5 bis 10 Jahren sowas möglich ist, dass man sagt, man drückt, was wir gerade vorhin auch gesagt haben, man drückt aufs Knöpfchen und hat eine Werbeanzeige oder einen ganzen Werbeclip?
Das würde ich nicht sagen. Also würde ich einfach nicht sagen wollen, einfach weil es nicht die Ambition ist von mir, einfach auf den Knopf zu drücken. Ich würde sagen, wir sehen definitiv in den nächsten 12 bis 24 Monaten einen ersten Film oder Netflix-Special, der quasi komplett oder zum Großteil mit Runway generiert worden ist.
Krass.
Es ist natürlich vor allem in Hollywood und der Filmindustrie ein Riesenthema, die KI. Aber viele, also auch ich persönlich, rede mit vielen super erfolgreichen, renommierten Direktoren, die aktiv am Überlegen sind, okay, wie macht man was Nagelneues? Und ich denke, das ist das Wichtige. Ich denke, das Einfache zu tun ist, wie machen wir das, was wir die letzten 20 Jahre gemacht haben mit KI? Das ist, was die meisten machen werden, aber das ist quasi nicht wirklich, man schöpft nicht aus, was diese Tools eigentlich können, ne? Weil viele von den Diskussionen, die wir heute haben, hatten wir vor ein paar Jahren, als CGI auf den Markt kam. Na, als Filme wie Avatar kamen, gab es auch das Moment, das ist doch gar kein Film, ist doch alles 3D animiert. Also wir waren schon mal an dem exakt gleichen Punkt, wo quasi eine neue Technologie reinkommt und das quasi alle Fragen umkrempelt. Okay, Moment, was ist eigentlich Filme machen? Aber am Ende des Tages ist, glaube ich, ne, jemand hat quasi diese Technologie genommen und hat was gemacht, was noch nie zuvor gemacht worden ist. Ich kann auch auf Disney Plus Light and Magic. Ne, geht darum, wie auch bei Filmen wie Star Wars quasi die Licht und einfach die komplette Szene gebaut wurden. Das sind halt Prozesse, wo generell keiner drüber nachgedacht hat und Leute sind kreativ damit. Und das ist auch so ein bisschen die Inspiration, die wir mit diesem New York Video setzen wollten, was wir jetzt neulich auf Socials geteilt haben mit den iPhone-Fotos. Das ist einfach was Nagelneues. Ne? Also wenn du Image to Video denkst, dann denkst du, okay, cool, ich bringe alle meine Kunstwerke oder anderen Bilder, die ich wo generiert habe, in Image to Video und mach was. Wir haben halt mal gesagt, warum nimmst du nicht einfach dein Handy, läufst mal durch Köln oder New York City, machst ein paar Fotos von interessanten Szenen und promptest mal was ganz anderes rein. Ne? Und ich denke, das ist der Punkt, wo ich glaube, dann der erste große Netflix-Special oder sowas rauskommt. Ne, wenn quasi ein Filmdirektor die Nuss knackt, wie kriegt man eine Geschichte erzählt in einem Weg, wie es vorher noch nicht möglich war. Ne, und ich glaube, das ist auch der Punkt, wo dann quasi Mainstream mehr damit anfangen kann, weil es halt nicht sofort in den Vergleich geschoben wird, so, okay, Moment, wir haben hier unseren normalen Film und hier unseren KI-Film und man vergleicht automatisch, warum das eine besser oder schlechter ist.
Das wäre auch so meine Frage gewesen. Das heißt, du glaubst schon, dass da jetzt nicht unbedingt 2 Lager entstehen, aber dass man trotzdem noch unterscheidet, weil, ich mein, wenn du jetzt Avatar als Beispiel genannt hast, das war ja dann quasi einfach ein Film, so wie die anderen Filme auch davor, aber halt mit einer anderen Technologie. Das heißt, du glaubst, dass es schon noch so ein bisschen losgelöst ist von der, sag ich mal, traditionellen Filmwelt, dass das komplett KI-generierte oder mit generative KI schon nochmal ein etwas anderes Lager bleibt, so ist dein Gefühl?
Ich denke, es wird sich ein neues Genre entwickeln. Ein Genre, was quasi primär auf KI aufbaut. Ich würde aber hoffen, dass das allgemeine Lager zusammenbleibt, dass es einfach Kreative sind, die verschiedene Tools haben. Ja, und wenn du Filmemacher bist und du fängst ein Projekt an, dann überlegst du dir halt, okay, welche Kameras nutze ich? Werde ich CGI nutzen oder nicht? Werde ich KI nutzen oder nicht? Und das ist halt eher einfach kreative Entscheidungen sind, die viel mehr mit der künstlichen Direktion zusammenhängen, statt mit dem allgemeinen Stimulus, was ist das überhaupt und bedroht das jemanden oder nicht, ne? Ich denke, da ist einfach viel Konversationsarbeit, die geschehen muss. Und das ist auch, wie gesagt, einer der Punkte, warum ich, auch ein Grund, warum ich zu Runway gegangen bin. Da ist es, glaube ich, unglaublich wichtig, dass wir uns aufstellen als, wir sind Künstler. Ne? Wir sind kein Tech-Unternehmen. Wir reden nicht mit diesen Filmdirektoren als, hey, wir haben hier eine Software, die wir euch zeigen wollen und verkaufen wollen. Wir sind Künstler, wir haben alle unsere eigenen Projekte und Werke und es ist halt wirklich eher auf Augenhöhe ein Dialog. Was kann man eigentlich damit machen, was vorher noch nicht möglich war? Ne? Wir sehen alles von Projekten, die 99%, selbst bei unserem eigenen Filmfestival, wir haben Projekte, die 99% KI sind und wir haben Projekte, da ist genau eine Szene von mit KI. Ne? Die Bandbreite ist da super breit.
Ja, aber es ist natürlich einfach ein ganz neuer Werkzeugkasten.
Ja, wahrscheinlich. Genau.
Und das bringt mich auch zur letzten Frage. Du bist jetzt Kreativer im KI-Bereich und hast da schon ganz gut Fuß gefasst. Wenn jetzt Kreative hier zuhören und sagen so, ja, dieses Thema KI, ich würde mich da gerne nähern und würde irgendwie, hab vielleicht eine gewisse Neugier, aber auch eine gewisse Respekt, hab auch vielleicht, also vielleicht auch ein bisschen Angst davor, was dann so die Technologie macht. Was wäre denn so dein Ratschlag, dein Tipp, wie kann man denn als kreativer Mensch generative KI irgendwie in seine Arbeit integrieren? Was wäre so deine Tipps vielleicht?
Ich denke, einfach zum Einstieg, es als kreativen Sandkasten zu sehen, ist, glaube ich, der beste Weg. Klar, die Tools sind nicht umsonst, aber wenn man es vergleicht mit, ich will mir mal einen Leica für einen Tag ausleihen, für den Preis kannst du dir auch ein paar Tools kaufen und einfach mal damit für einen Monat rumspielen. Ich denke, es ist vor allem auch für Leute, die skeptisch sind, wichtig, einfach mal mit rumzuspielen, weil man auch sieht, okay, es ist nicht einfach nur ein Knopf drücken, sondern man muss sehr viel Kreativität mitbringen, um zu einem guten Ergebnis zu kommen. Ne? Und ich glaube, da habe ich auch gesehen, viele Leute, die skeptisch sind oder das vielleicht noch ein bisschen beobachten, die merken dann relativ schnell, okay, Moment, das ist jetzt vielleicht doch nicht so einfach, wie ich es gedacht habe. Und das macht es weniger bedrohlich oder sie fangen an, doch kreativ drüber nachzudenken und auf einmal ist es Mitternacht und sie hängen immer noch drin, weil sie irgendwas probieren. Und von da, ich meine, ich denke, für jeden Kreativen wird sich dann quasi relativ schnell rauskristallisieren, ach, das könnte ich doch dafür nutzen oder nicht. Ne? Und wenn man es
das heißt, nicht Tool kennenlernen, Möglichkeiten erleben, das ist, glaube ich, das, was du
genau,
was,
genau.
Was dich weiterbringt.
Und ich meine, wenn die Schlussfolgerung ist, das ist nichts für mich, ist absolut valide. Wir haben einen Filmmacher bei Runway, der hat Zugriff zu den neuesten Modellen und sagt trotzdem, nee, ich mache meine Filme auf Film, weil es einfach ein gewisser ästhetischer Flair ist, den ich mag. Ne? Wenn man es dann einen Schritt weiter nehmen will, ich meine, wenn man jetzt anfangen will, irgendwie damit Geld zu machen oder das zur Karriere zu machen, als Freelancer-Basis, momentan ist es eine super Zeit einzusteigen, weil für die meisten Industrien kann man quasi World's First machen. Ne? Es gibt nur sehr wenige Industrien, die quasi öffentlich gesagt, also öffentlich zugeben oder öffentlich quasi Kampagnen schalten, die mit KI gemacht sind. Das heißt, wenn man so einen Pitch gewinnt, dann hast man halt meistens direkt super Bragging Rights, um zu sagen so, hey, guck mal, wir haben für diese Industrie die erste AI-Kampagne gemacht. Ne? Mhm. Und wenn man es quasi beruflich sehen will. Ich denke, der große Punkt ist halt, es ist Grundlagenforschung, es ist nagelneu und das bedeutet, es gibt nicht den perfekten Lebenslauf. Na, ich denke, wenn man quasi die Faszination hat und quasi in einen von diesen Bereichen, kreativ oder Engineering oder Forschung, ne, wenn man da drin ist und man hat die Faszination, ich glaube, da gibt es momentan super viele Türen, die es gibt, um quasi schnell Fuß zu fassen in diesen Unternehmen.
Ansonsten einfach mal ein bisschen Kreativität auf diversen Social-Media-Kanälen teilen und dann hat man ja gesehen, wohin das auch führen kann, dass man plötzlich da in New York sitzt bei einem der führenden KI-Video-Studios. Mega, also ich glaube, ich hätte noch ein paar Fragen gehabt, aber ich glaube, das wird sonst so ein Lex Friedman 3-Stunden-Podcast. Du, vielen, vielen Dank für die ganze Information, für die Insights, die du geteilt hast, deinen Blick auf die Kreativität und auch dein tolles Beispiel von deinem kreativen Werdegang. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Natürlich.
Und dass du mit am Start warst. Und ich als alter Runway-Fanboy werde natürlich auch weiter verfolgen, was ihr da so den ganzen Tag tut. Und da ich ja auch Creative Partner bin, habe ich da noch ein bisschen mehr Einblick, glaube ich immer.
Es werden spannende Wochen und Monate.
Ich freue mich drauf. Super, dann du, danke, dass du dabei warst und alle, die zugehört haben und Bock auf Runway haben, wir verlinken natürlich alle Tools, die heute erwähnt wurden, alle Paper- und Research-Themen, die wir irgendwie spannend finden, auch unter dem Podcast. Und ich glaube, das Nächste, was du machen solltest, wenn du den Podcast gehört hast, ab zu Runway und einfach mal ein bisschen gucken, was denn so KI-Videos heute schon können und damit ein bisschen ausprobieren. Und damit mache ich heute den Sack hier zu. Danke, dass du zugehört hast bis zum Ende. Vergiss nicht, den Podcast gerne zu empfehlen und zu bewerten. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag und wir hören uns bei der nächsten Folge.